Ich finde schon, dass das was mit dem Selbstwert macht. Ne? Also bestenfalls fühlen sich die Menschen nach dem Friseurgang besser und ich finde schon, dass das positiv sich auswirkt. Wenn Leute bei mir vom Friseur gehen, sind die eigentlich immer danach zufriedener als davor.
Warum kostet ein Haarschnitt manchmal 13 Euro und manchmal 130? Was bezahlen wir da eigentlich wirklich? Den reinen Haarschnitt oder auch Präzision, Vertrauen, das Gefühl, wieder mehr wir selbst zu sein? Darüber sprechen wir heute mit Fatih Yavuz. Fatih kommt aus Köln, hat schon früh angefangen, Freunden die Haare zu schneiden, hat dann nach der Schule aber erstmal Industriedesign studiert und sich danach erst ganz bewusst fürs Friseurhandwerk entschieden. Er hat in Deutschland und im Ausland das Handwerk gelernt, zuletzt bei Sassoon in Düsseldorf gearbeitet und startet jetzt in die Meisterschule. Sein nächster Schritt, ein eigener Friseurladen in Köln. Mit Fatih sprechen wir heute über Preis und Wert, über Friseure als Therapeuten und über die Frage, warum ein Beruf, der so viel Können und so viel Menschengefühl braucht, oft unterschätzt wird. Hi Fatih, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich Lena.
So, ich nehme jetzt mal die erste Frage ganz plump wieder auf.
Ja.
Was ist deine Meinung dazu? Warum kosten manche wahnsinnig viel Geld, gerade in dem Laden, wo du jetzt gearbeitet hast in Düsseldorf, warum kostet dann ein Haarschnitt manchmal weit über 100? Und irgendwie auf der Fenlore, wo wir irgendwie aufgewachsen sind in Köln-Ehrenfeld, kann der auch mal irgendwie unter 20 kosten.
Genau. Also grundsätzlich ist das die Expertise von den Friseuren, wo du hingehen kannst, wo du auch ein Surrounding hast, wo du einen Kaffee bekommst, wo du deine Wünsche äußern kannst, auf die Wünsche wird eingegangen. Man geht hin, hat eine Vorstellung und je besser der Friseur ist, desto eher kommt man an diese Vorstellung dran. Ne? Und das ist eben durch Ausbildung, durch Weiterbildung und eben auch von wem man lernt, ist auch ganz wichtig. Ne? Also man ist immer nur so gut oder man wird immer nur so gut wie der, von dem man quasi gelehrt wird oder das beigebracht bekommt.
Ja, man könnte jetzt so als Laie ja sagen, warum, dann schneidet man die Haare, dann sind die halt auch gerade geschnitten und das ist ein Stufenschnitt. Warum nicht? Also warum sagst du, nee, es gibt wahnsinnige Unterschiede und es ist wichtig, bei jemandem Gutes ausgebildet zu werden? Vielleicht ganz persönlich also, bei dir, was hast du gelernt?
Also das Ding ist halt, ich habe mich explizit für Vidal Sassoon entschieden, weil das System reproduzierbar ist. Es ist auf geometrischen Formen aufgebaut und da gibt es quasi Systeme, wie man diese Formen quasi entwickelt, auch in den Haaren. Und mir war es halt sehr wichtig, das vom Pike auf richtig zu lernen. Und dementsprechend wollte ich unbedingt zu Vidal Sassoon und Und da lernt man halt wirklich von der Pike auf, welche Formen gibt es, wie setzt man das in Haaren um. Und oft sieht man halt auch Friseure, die zum Beispiel bei mir in der Ausbildung gewesen sind, die jetzt nicht bei Vidal Sassoon gelernt haben, hat man auch wirklich gemerkt, dass das mehr so ein Gefühlsding ist, die schneiden mehr aus Gefühl. Und das, wie ich gerne schneide, ist wirklich reproduzierbar. Es ist ein System. Man kann aus diesem System auch ausbrechen, aber grundsätzlich gibt es so eine Struktur, wie man Formen erarbeitet.
Mhm. Und inwiefern kann man sich dann in dieser, sagen wir mal, alle, die dieses System gelernt haben, wie kann man da nochmal herausstechen, wenn man sagt, ich will aber ein besonders guter Friseur sein?
Ja, also es gibt quasi drei Grundtechniken, die bei einem Friseur basiert sind. Und aus diesen drei Grundtechniken entwickeln sich alle Frisuren. Auch bei Vidal Sassoon ist das so, jeder hat nochmal seine eigene Handschrift. Also man lernt quasi diese Grundtechniken, die drei Grundtechniken und deren Kombination. Und daraus entwickelt sich aber trotzdem noch ein Geschmack. Also jeder Friseur hat ja auch einen anderen Geschmack. Das heißt, wenn du dir was vorstellst und ich aber sage, oder ich finde das generell persönlich, also sehr subjektiv, nicht so schön, dann werde ich dir das tendenziell auch ein bisschen anders rüberbringen und vielleicht dadurch eine andere Idee entwickeln als jemand anderes. Da ist es dann auch wieder, wo es darum geht, welchen Geschmack habe ich dann am Ende. Klar, man hat diese Grundtechnik und man weiß, wie man ungefähr dahin kommt. Aber auch wenn jetzt 10 Friseure nebeneinander stehen und jeder sieht ein Bild, werden 10 verschiedene Frisuren rauskommen. Ne? Allein auch schon durch die Längenbestimmung. Das kann man ja jetzt nicht mit Zentimeter quasi abmessen, sondern da entsteht immer so ein bisschen was Eigenes. Und genau, da spielt auch eine Erfahrung halt so eine große Rolle.
Würdest du noch zu einem günstigen Friseur gehen oder ist das für dich klar, dass das nichts bringt?
Also ich finde, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Also man kann zu einem günstigen Friseur gehen, wenn man vielleicht auch nicht diese Erwartungshaltung hat, dass man irgendwie das bekommt, was man sich unbedingt vorstellt, oder man hat gar keine Vorstellung und ist auch mit dem zufrieden, was man da quasi bekommt. Viele haben auch nicht das Budget dafür, also eine Daseinsberechtigung haben die. Und ich bin aber davon überzeugt, dass jeder, der das Geld hat und auch schon mal dieses Ambiente und diese Wertschätzung und diese Liebe fürs Detail schon mal gesehen hat, wird sich das auch in Zukunft noch mal wünschen. Also wenn du mich jetzt persönlich fragst, es kommt darauf an, wenn ich jetzt mal ein Bart machen wollen würde, mein Vidal Sassoon hat das nie gemacht, würde ich auch eben mal einen Barbershop um die Ecke gehen. Ich finde, die machen das auch gut. Aber wenn man halt wirklich Vorstellungen hat, ist man bei 13 Euro oder bei 30 Euro meistens nicht zufrieden. Kommt halt darauf an, immer von welcher Brille man da schaut.
Ja. Jetzt haben wir eben schon über Erwartungen gesprochen. Dann kamen gerade so tolle Sachen rein wie Liebe, ne, zum Detail, wenn es jetzt irgendwie in so einen tollen Salon geht, wo es zum einen um das Handwerk geht, also du schneidest jemandem die Haare, aber da drumherum gibt's noch viel mehr. Was würdest du sagen, suchen die Kundinnen und Kunden da? Also ist das irgendwie, ich weiß nicht, sich selbst wiederfinden? Wollen sie einfach eine Belohnung, weil sie so hart gearbeitet haben? Ist das purer Luxus oder eine Selbstverständlichkeit? Was hast du da so beobachtet in den letzten Jahren, als du in Düsseldorf gearbeitet hast?
Das ist, würde ich sagen, sehr, sehr kundenspezifisch. Also jeder sucht irgendwie was anderes oder jeden macht so ein bisschen was anderes glücklich. Manche macht es glücklich, dass Leute sich so viel Mühe geben und das sieht man in dem Laden auch. Andere wiederum suchen das Komplettpaket, dass sie irgendwie ein gutes Shampoo, einen guten Conditioner, eine gute Beratung bekommen. Das ist denen sehr wichtig. Also das ist sehr, sehr kundenspezifisch und kann man, finde ich, so gar nicht aufschlüsseln. Nur das, was man anbietet, das ist halt auch immer von höchster Priorität. Also wenn es jetzt Auswahl der Produkte ist oder wenn es das Training ist, was die Leute dort bekommen. Also es ist immer versucht, einen sehr, sehr hohen Standard zu halten. Und kundenspezifisch ist immer wirklich, jeder sucht da so ein bisschen anderes. Manche wollen einfach auch viel reden, das sind meistens so ältere Damen. Andere wollen wiederum sich wohlfühlen. Einmal im halben Jahr zum Beispiel gibt es auch Leute, die halbjährig kommen. Dann gibt es aber auch andere, die öfter kommen und die wollen einfach mit dir als Person quatschen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Das ist ein interessantes Phänomen, dieses Reden. Also so, wenn ich mich selbst dran erinnere, man setzt sich so hin auf den Friseurstuhl und irgendwie ist das ja schon direkt so, man weiß, jetzt kommt ja auch erstmal so ein bisschen Smalltalk. Und du hast aber gerade schon gesagt, manche wollen richtig reden.
Ja.
War das für dich überraschend, als du dann wirklich in diesen Friseurberuf gegangen bist, dass du gemerkt hast, wow, ich bin gar nicht nur hier für das Handwerk, sondern ich bin eigentlich auch Therapeut?
Also ich würde mal sagen, also sobald man wirklich in den Friseuralltag hineinschnuppert, sieht man sofort, dass das sehr, sehr viel Kundenkontakt ist. Ne? Also manche Menschen wünschen sich dann, also je näher man Kunden kennenlernt, desto mehr öffnen die sich dir auch und desto mehr kannst du auch das, was letztes Mal besprochen wurde, andocken. Klar, wenn jetzt jemand neu da ist, ist es meistens immer so ein bisschen verhalten und man lernt sich erst so ein bisschen kennen. Aber es ist schon so, dass oft auch über Probleme geredet wird und dass man echt ein offenes Ohr haben muss. Und das macht auch privat mit jemandem was. Ne? Also wenn man an einem Tag viele Probleme hört, ist es manchmal auch nicht so einfach, das quasi nach der Arbeit einfach auszuschalten.
Das heißt, dich nimmt das dann auch emotional teilweise auch mit, was du da hörst.
Ja, natürlich, also klar, natürlich, da denkt man dann schon ab und zu mal drüber nach. Ich glaube, das ist halt ähnlich wie bei einem Arzt, der dann irgendwann auch so ein bisschen abstummt, ne? Also je öfter man hört, desto weniger macht das was mit einem, finde ich.
Ja. Vielleicht kannst du uns ein bisschen aus dem Nähkästchen so erzählen. Wie gibt's da irgendwie so, ich weiß nicht, kannst du das so in Altersgruppen aufteilen oder in typisch, klassisch, klischeemäßig Frauen, Männer, was dir erzählt wird? Gibt es da vielleicht Probleme, die immer wieder auftauchen? Oder, also ich würde einfach ganz gerne mal wissen, gibt es da so Muster, die du jetzt in den letzten Jahren so festgestellt hast?
Ach, ich finde, wenn man es jetzt mal kategorisieren müsste, ich finde, so alte Frauen reden oft über Urlaub, über das Wetter, dann so ein bisschen darunter, wenn es jetzt nicht ganz so alt, so Frauen mittleren Alters sind, sind es oft so Beziehungsprobleme, Kinder müssen zur Schule abgeholt werden, solche Geschichten, dass sie oft auch getaktet sind. Ich finde, da geht's oft sehr drum. Dann Frauen, also jüngere Frauen reden dann halt oft über Urlaub, über irgendwie Ferien, Semesterferien, abends ausgehen. Männer sind ziemlich, also kriegt man ziemlich oft mit Sport, also egal welchem Alter, wenn man über Fußball redet, da findet sich oft so ein Punkt, über den man quatschen kann, über Beruf oft und das sind eigentlich so die zwei Sachen. Natürlich, wenn sie jünger sind, mehr ausgehen, das gibt's bei den jüngeren Männern auch. Genau, also Männer, finde ich, sind eher so ein bisschen unemotional. Also da hört man nicht so viel Beziehungsprobleme, je nachdem, wie lange man sich kennt, würde ich sagen.
Ah, ich dachte jetzt, das wäre so vielleicht sogar der Knackpunkt, dass irgendwie vielleicht viele dann würden ganz gerne irgendwie mehr über ihre Probleme reden und es ist einfacher, mit dir zu reden, als wirklich zum Beispiel jetzt zum Coaching oder zu einer Therapie zu gehen. Aber so ist es dann nicht. Ist nicht so einfach, da die harte Schale zu knacken.
Also wie gesagt, es ist mal so, mal so. Also es gibt natürlich auch Männer, die über ihre Probleme reden, aber ich würde sagen, dass man sich dann wirklich über Jahre kennen muss. Also das passiert definitiv nicht am Anfang. Das ist bei Frauen schon ein bisschen anders. Also bei Frauen, die sind da, die kriegt man so ein bisschen leichter über diese Emotionsschiene, finde ich.
Und jetzt, wo du bei einer Art Luxusfriseur ja auch lange gearbeitet hast, würdest du sagen, das ist Teil dieses Luxus, also dass man eben sich die Zeit nimmt, dass man eben auch Gesprächspartner ist, dass man Zuhörer ist. Würdest du sagen, das gehört dazu, dafür bezahlt man auch indirekt?
Würde ich nicht unbedingt denken, dass das so ist, dass man auch dafür bezahlt. Bei einem Luxusfriseur ist meistens das Klientel von den Friseuren so, dass man da auch Leute hat, die auch über solche Sachen reden können.
Interessant. Jetzt sind wir quasi jetzt schon beim Friseurberuf selbst und auch so, vielleicht kommen wir dann ein bisschen persönlich zu deinem Lebensweg. Denn ich habe ja schon eingangs gesagt, du hast nach der Schule erstmal studiert, was ganz anderes, Industriedesign.
Genau.
Und bist dann doch zu deiner ursprünglichen Passion, dem Haare schneiden, zurückgegangen und hast gesagt, doch, ich werde jetzt Friseur. Ist das so ein Problem, dass man einen gesellschaftlichen Friseurberuf ja vielleicht so ein bisschen geringschätziger einschätzt? War das einer der Gründe, warum du nicht sofort deiner Passion gefolgt bist und sofort Friseur geworden bist nach der Schule?
Also wenn man über Friseure nachdenkt, weiß man ja, dass sie tendenziell irgendwie nicht so gut verdienen. Das war so ein Hauptkriterium, warum ich mich quasi nicht dafür entschieden habe, direkt nach der Schule. Ich muss aber sagen, ich habe mit 15, 16 irgendwie für Freunde und Familie angefangen, Haare zu schneiden. Meine Eltern wollten tatsächlich auch, dass ich studiere und einen guten Abschluss habe. Und als ich mein Studium quasi beendet habe, dann war mir eigentlich klar, ich will doch lieber meiner Passion folgen. Ich würde schon sagen, dass das so ein Hindernis ist, ne? Dass es irgendwie gesellschaftlich nicht so gut angesehen ist, aber ich bin der Überzeugung, also ehrliches Handwerk und wenn man wirklich viel da rein investiert, hat immer seinen Abnehmer. Also Das kann man schon so sagen. Aber klar, es ist ein Hindernis gewesen für mich, mich aktiv für diesen Weg zu entscheiden, dass ich meiner Passion folge, obwohl der tendenziell nicht so gut bezahlt ist, ne? Also ich finde im Friseurbereich, wenn man gut bezahlt werden möchte, führt eigentlich kein Weg daran vorbei, selbstständig zu sein.
Da gehst du gerade mit großen Schritten darauf zu. Du wirst jetzt die Meisterschule machen, dann ist der Traum, deinen eigenen Laden in Köln aufzumachen. Was nimmst du mit aus der Erfahrung aus Düsseldorf, was du in deinen eigenen zukünftigen Laden integrieren möchtest? Also was aus dieser Luxus-Friseur-Welt, in Anführungszeichen, was soll in deinem eigenen Laden ebenfalls vorhanden sein?
Ich finde, Beratung ist ein großer Faktor. Ich möchte gerne gut beraten und mir auch Zeit nehmen für Beratung. Ich finde, das kommt oft immer zu kurz. Und das Ding mit der Beratung ist, wenn du berätst, okay, hört sich alles schön und gut an, aber du musst dann auch das Know-how dafür haben, dass du es dann auch quasi durch dein Handwerk sich widerspiegelt. Also wenn du zwar gut reden kannst, aber am Ende das nicht zu dem Ergebnis führst, was du in der Beratung hattest, dann wird es ein bisschen schwierig. Also man muss quasi Sachen erkennen oder Probleme erkennen und die quasi lösen. Und das hast du nur durch langjährige Erfahrung, aber auch durch Wissen. Und das kannst du dann wiederum in der Beratung widerspiegeln. Und das macht auch den Unterschied zwischen günstigen Friseuren und teuren Friseuren.
Kannst du das mal ganz konkret machen? Was denn für Probleme? Also Probleme wie...
Also es gibt zum Beispiel Leute, die haben jetzt nicht die perfekte Kopfform. Und man muss ja quasi Formen ausgleichen, damit du es quasi an den Kopf anpasst, ne? Also Leute haben zum Beispiel einen flachen Hinterkopf und das muss man erkennen und da muss man zum Beispiel Volumen aufbauen. Aber um das eben zu erkennen, musst du halt auch Wissen haben. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel sehr ausgeprägte Wangenpartien hat und eine schmale Partie hier über den Wangenknochen im Schläfenbereich, dass man da zum Beispiel Gewicht aufbaut, dass das so ein bisschen wieder diese, ich sag jetzt mal, Probleme ausgleicht, ne? Oder Problemstellen oder eben, dass man so einen ganzheitlichen Look dann entwickelt. Und das geht irgendwie nur dadurch, dass man das auch doch wirklich gelernt hat.
Ja. Und das ist dieses, ich würde mal sagen, dieser systemische Ansatz, den du anfangs beschrieben hast.
Genau, also dass man erstmal guckt, okay, was will der Kunde, der vor mir sitzt, passt das überhaupt zu dem, passt das zu seiner Kleidung, passt das zu seinem Beruf, und dementsprechend, dass man so ein bisschen so ein ganzheitlicheres Prinzip da quasi einbaut. Ne? Wer sitzt überhaupt vor mir? Ist das ein Banker oder arbeitet der in der Nachtszene? Das muss man erstmal alles herausfinden und dann so ein ganzheitliches Konzept quasi so ein bisschen bilden.
Ich habe schon ganz oft den Satz gehört, dass Leute gesagt haben, oh, ich habe meinen Friseur gefunden. Jetzt gehe ich da immer hin.
So. Ja.
Wie kommt das? Also wie würdest du sagen, schafft man da hinzukommen, dass du, also bist du wahrscheinlich auch für sehr viele, dass du der Friseur bist, wo die Leute hinkommen wollen, aber kannst du das nochmal dann beschreiben, wenn wir von diesem systemischen Ansatz, so hast du gelernt, wie man Haare schneidet und dann kommt ja deine auch Persönlichkeit noch mit rein, oder? Also deine Leidenschaft für, also kannst du da nochmal drauf eingehen, was würdest du sagen, wie wirst du zu dem Friseur?
Also ich glaube, ein ganz großes Thema ist einfach Wohlfühlen. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit der beste Friseur zu tun, sondern klar, da spielt auch der Charakter, die Persönlichkeit, der Haarschnitt, das Surrounding drumherum. Schmeckt der Kaffee? Ist die Begrüßung gut? Also da spielen sehr, sehr viele Faktoren mit ein, dass sich jemand wohlfühlt oder wohlfühlen kann. Aber auch Design von dem Laden, da gibt es dann ja auch Leute, die darauf Wert legen, dass sie manchmal vielleicht mal ein Foto machen wollen und auf Instagram teilen möchten und dementsprechend dann die anderen Leute sehen, okay, der gibt ein bisschen Geld aus für seinen Haarschnitt. Ne, da spielen sehr, sehr viele Faktoren rein. Das kann man nicht so zuspitzen, ne, und sagen, okay, daran liegt's. Ich glaube einfach, dass Wohlfühlen ein großes Thema ist.
Ja. Und wenn man sich jetzt wahnsinnig wohlfühlt, dann würde ich sagen, gibt man auch Trinkgeld. Trinkgeld ist ja ein Riesenthema beim Friseur, beim Friseurbesuch. Was ist, wenn dir jemand wenig oder kein Trinkgeld gibt? Was hat das für Konsequenzen?
Also es kommt immer drauf an, wenn es jetzt mein eigener Laden wäre, dann finde ich, ist Trinkgeld nochmal eine extra Wertschätzung, aber wenn ich jetzt zum Beispiel angestellt bin und ich weiß, zu 100% geht das Geld jetzt an den Besitzer des Ladens, finde ich Trinkgeld schon eine sehr, sehr große Wertschätzung und das merken sich halt auch die Friseur und Friseurinnen, wer Trinkgeld gibt und wer nicht und dann geben sie sich vielleicht nochmal ein extra Quäntchen Mühe beim nächsten Mal. Also es hat schon sehr, sehr viel mit Wertschätzung zu tun.
Sehr spannend. Das heißt, alle, die jetzt zugehört haben, vielleicht mal ein bisschen mehr Trinkgeld geben als zu wenig. Könnte sich sonst negativ auswirken auf die nächste Frisur?
Negativ würde ich jetzt nicht. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Negativ würde sich das bei mir nicht auswirken. Aber also wie gesagt, das ist halt eine Dienstleistung und ich finde, Dienstleistung sollte immer gewertschätzt werden. Auch mit Trinkgeld. Also ich weiß, ich komme aus der Dienstleistung und ich gebe überall Trinkgeld, wo ich Trinkgeld geben kann, auch wenn man jetzt wie in New York zum Beispiel mal auf einen sauren Apfel beißen muss. Ne? Aber hat schon mit Wertschätzung zu tun, finde ich. Leute, die das nochmal extra wertschätzen, die hat man immer im Hinterkopf. Oder es ist dann mal so, dass man vielleicht auch mal eine Pause verschiebt für jemanden, der Trinkgeld gibt, als wie für jemanden, den man eben nicht kennt oder kein Trinkgeld gibt.
Ja. Worin zeigt sich die Wertschätzung neben dem Trinkgeld? Was können so Kundinnen und Kunden noch tun, um zu sagen, danke, dass du dir so viel Mühe gibst?
Zu Weihnachten haben wir zum Beispiel oft mal irgendwie Schokolade bekommen oder die fahren in Urlaub, kommen zurück und sagen, ja, ich habe besonders irgendwie an dich gedacht. Also es muss nicht immer Geld sein, es kann auch eine kleine Aufmerksamkeit sein, mal ein Cappuccino mitbringen oder eine kleine Aufmerksamkeit einfach. Ne? Also es ist nicht immer Geld verbunden. Und es sollten Geschenke, finde ich, auch nicht sein. Also es sollten nie immer Geldgeschenke sein, sondern einfach daran, dass man gesagt hat, okay, ich habe an dich gedacht und das sollte auch reichen, finde ich.
Wir kommen jetzt langsam zum Abschluss unserer Folge. Ich würde ganz gerne noch einmal auf so Kundenseite springen und ein bisschen so schauen, wenn man Geld ausgibt und vor allen Dingen viel Geld bei einem sehr guten Friseur, der super ausgebildet ist, wie du es beschrieben hast, der sich die Zeit nimmt, die Liebe zum Detail hat, die eigene Handschrift auch einem zeigen kann. Würdest du sagen, dass dieses Geld, was man dann bezahlt, inklusive Trinkgeld, eigentlich so eine Art Selbstwertausgabe ist?
Also wenn man dauerhaft zum Friseur geht. Ne? Es gibt ja irgendwie Männer, die gehen irgendwie dauerhaft zum Friseur. Ich finde schon, dass das was mit dem Selbstwert macht. Ne? Also Menschen fühlen sich ja dadurch besser, bestenfalls besser, ne? Außer man verschneidet sich irgendwie. Also bestenfalls fühlen sich die Menschen nach dem Friseurgang besser und ich finde schon, dass das positiv sich auswirkt auf das Selbstwert. Ne? Also es gibt eigentlich, also immer wenn Leute bei mir vom Friseur gehen, sind die eigentlich immer danach zufriedener als davor.
Wir sind ja ein Geld-Podcast, ein Geld-Psychologie-Podcast. Taucht das Thema Geld auf, wenn du mit Kundinnen und Kunden sprichst, auch über persönliche Probleme?
Ich würde mal sagen, wenn jemand tendenziell zu viel Geld hat, dann eher nicht. Es sind immer so, wenn man sich über Geld beschwert, etwas ist teuer, ein Parkhaus ist teuer, dann kommen schon so Geldthemen auf. Aber ich würde sagen, wenn jemand wirklich viel davon hat, ist das tendenziell eigentlich nicht der Rede wert. Also man spricht nicht darüber, man merkt es einfach so ein bisschen. Und bei Leuten, die tendenziell ein bisschen weniger davon haben oder irgendwie am Ende des Monats nachrechnen müssen oder gucken müssen, wie sie über die Runden kommen, da merkt man dann schon, wenn so eine grundsätzliche Unzufriedenheit da ist, dann wird schon über Geld gesprochen, aber wirklich eigentlich immer eher im negativen als im positiven Aspekt. Ich finde auch über Geld reden, wenn man, sage ich jetzt mal, zu viel Geld hätte, finde ich es irgendwie auch unangenehm, über Geld zu reden. Also weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, denke mir dann, das würde irgendwie rüberkommen, als ob ich damit prahlen wollen würde.
Jetzt kann ich noch ein Klischee mit dir austesten, Fatih. Es gibt doch immer dieses so, jemand hat sich irgendwie frisch getrennt und möchte dann irgendwie keine langen Haare haben mehr, sondern einen Bob oder so. Ist das wirklich so? Kommen Leute in Umbruchphasen mit Trennung oder neuer Job oder was auch immer zu dir und wollen ein neues Ich haben?
Das gibt's schon. Also es gibt oft Sachen, wo ich sagen würde, da ist irgendwie ein neuer Lebensabschnitt. Ich habe auch oft zum Beispiel Leute gehabt, die irgendwie eine Chemotherapie haben wollten, die dann irgendwie eine Veränderung brauchten, als die Haare dann wieder kamen. Ne? Haben dann gesagt, okay, das ist jetzt mein neues Ich. Oder da haben sich irgendwie Haarstrukturen nach der Chemotherapie verändert, das gibt's auch. Die haben dann gesagt, ja, ich möchte jetzt irgendwie was Neues haben, um zu sagen, okay, das war der alte Lebensabschnitt und jetzt kommt ein neuer. Also so, solche Veränderungen gibt's schon. Ich würde nicht sagen, dass es immer nur nach einer gescheiterten Beziehung ist.
Wir sind ja auch befreundet, Fatih, und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, mit, glaube ich, der größte Fan, weil ich glaube, du wirst den coolsten Laden in Köln aufmachen und dann kommen alle zu dir. Der Laden, den gibt's ja noch nicht. Den gibt's noch nicht. Erst muss die Meisterschule absolviert werden und dann können wir alle mitsuchen nach einem richtig guten Laden. Was würdest du sagen, was ist so dein Traum, wenn es um einen eigenen Laden geht? Du hast ja auch schon gesagt, ne, es geht ja auch um Ambiente, es geht auch darum, wie sieht der Laden aus? Wovon träumen wir? Dürfen wir da ein bisschen reinhören?
Also ich will am liebsten irgendwie einen Laden haben, der so ein bisschen eher Charakter hat und vielleicht auch eher ein Altbau ist, als jetzt irgendwie so ein Neubau, Ladenlokal. Und dann muss man ganz spezifisch gucken, was habe ich schon, was bietet der Laden, was hat er für Features und wo kann ich meine eigene Persönlichkeit einbauen. Also grundsätzlich ist mir wichtig, dass es halt so sehr clean ist und auch von den Designaspekten, also aus einfachen Formen besteht und das ist eher so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie in so einem Museum, dass nicht viel rumsteht. Und dass das sehr simpel gehalten ist. Ich finde das immer sehr, sehr schön. Einfache Farben. Und das ist so das Ding, wo ich sagen würde, das würde mich auch widerspiegeln.
Und allerletzte Frage für dich. Was ist mit den Preisen? Inwiefern müssen die widerspiegeln, was du gelernt hast und was du jetzt auch noch in der Meisterschule lernen wirst?
Also ich finde, jemanden, der wirklich sehr, sehr viel in den Beruf investiert hat, wird sein Handwerk nie für günstig abgeben. Also abgesehen von Friseur oder jetzt ein Schreiner, der wirklich viel investiert hat und viel kann. Jemand, der viel investiert hat, weiß auch, wie viel der reingesteckt hat. Und da bin ich der Meinung, dass er das nie unter Preis verkaufen wird, weil eben so viel Herzblut, so viel Tränen und so viel Schweiß da drin steckt. Und das muss auch irgendwie bezahlt werden.
Danke, dass du bei uns, bei HIM warst und, ja, danke, und ja, meinte die Kulissen geführt hast. Ich glaube, der nächste Friseurbesuch sieht für uns alle anders aus. Danke dir, Fatih.
Sehr, sehr gerne.